Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Bleiben wir einfach noch bei Fragen an die Geschichte und an die Lebendigkeit der Demokratie, aber auch über ihre Bedrohungen müssen wir reden. In Hamburg in der Elbphilharmonie bin ich verbunden mit der Historikerin Christina Morina, die heute nämlich den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat für ein Buch über die deutsche Demokratiegeschichte in Ost und in West. 1000 Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Ich gratuliere aufs Herzlichste.
Vielen, vielen Dank.
Sie sind gerade in der Elbphilharmonie da, wo der Sachbuchpreis heute Abend verliehen wurde. In welchem Rahmen fand das statt? Also war das so, ja, feierlich genug für Sie?
Ja, das war eine wunderbar ernsthafte und zugleich fröhliche Veranstaltung, die der Börsenverein hier organisiert hat, mit sehr gehaltvollen Reden darüber, warum Sachbücher oder überhaupt Wissen und Wissenschaft und Bildung wichtig sind. Also für mich sehr beglückend.
Und gleichzeitig, ja, ist ja Ihr Buch tatsächlich, wenn man so will, aktueller könnte es kaum sein, wenn es um Demokratie geht, um das Leben von Demokratie, dass eben Demokratie kein Zustand ist und etwas ist, was man immer wieder auch verteidigen, leben, in Bewegung halten muss, auch als Bürgerin und als Bürger. 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Wenn man jetzt auf die Ergebnisse dieser Europawahlen schaut und auch auf die Ergebnisse von Kommunalwahlen, zum Beispiel in Brandenburg oder auch anderswo, und sehen dort die großen Erfolge der Populisten, gerade auch im Osten der Republik. Was heißt das für die Demokratie in Deutschland?
Nun, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Lage. Die Demokratie in Deutschland ist herausgefordert oder präziser gesagt die repräsentative Demokratie, die parlamentarische Demokratie, weil natürlich Populisten ein wenig an diesen Institutionen vorbei argumentieren und ihre Parolen verbreiten. Und die Frage, wie in einer Demokratie Interessen ausgehandelt und vertreten werden, die ist dabei zentral, glaube ich, und die ist zurzeit höchst umstritten und destabilisiert, glaube ich, die Gesellschaft insgesamt in gehörigem Maße.
In welchem Maße? Wie genau passiert das?
Nun ja, die Wahlerfolge, die die Rechtspopulisten feiern, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland, sondern weltweit, aber eben auch in Ostdeutschland dann im deutschen Vergleich, im innerdeutschen Vergleich in höherem Maße. Das ist schon sehr erklärungsbedürftig und das ist ja sozusagen ein Feldzug gegen die Verfahren und etablierten Parteien, wie sie dann heißen, einer doch eingeübten, eigentlich als gelungen erachteten Ordnung, ja, die die Bundesrepublik inzwischen darstellt und geht einher natürlich mit einer ganzen Reihe von höchst problematischen Parolen und Argumentationen, die im Grunde auf ja, sehr viel autoritäres Vokabular, was da verwandt wird, menschenfeindliches, fremdenfeindliches Vokabular, Nationalismus in einer Stärke und Intensität, wie wir ihn lange nicht mehr erlebt haben. Und das findet sehr, sehr viel Zustimmung und läuft gegen das, was wir als liberales, freiheitliches Projekt, glaube ich, lange gefeiert haben.
Aber bei aller Besorgnis sieht man ja auch, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist bei dieser Europawahl und dass vielleicht auch der Erfolg der Populisten möglicherweise einen Impuls geben könnte für eine Erneuerung der Demokratie?
Ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das so sehen und Leute, die das so deuten, dass man sagt, der Populismus ist immer auch irgendwie eine heilsame Herausforderung für parlamentarische Demokratien, weil sie sich mit Grundsatzfragen dann befassen müssen, die sonst vielleicht so an der Tagesordnung vorbei, beiseite gelassen werden. Ich denke auch, dass es wichtig ist, erstmal positiv zu würdigen, dass so viele Menschen mehr zur Wahl gegangen sind, gerade auch zu den Europawahlen. Das ist bemerkenswert, zeigt ein hohes Interesse, eine Mobilisierung innerhalb der Gesellschaft für Belange, die uns alle angehen. Aber wie dann diese Belange genau definiert werden und wer für sie einsteht und mit welchen Maßnahmen sie versucht zu erreichen, das ist natürlich umstritten. Und da haben Populisten Antworten und Ideen im Kopf, die für andere Menschen höchst dramatische Folgen haben können. Und deshalb ist das alles sehr diskussionswürdig natürlich, was da passiert und beunruhigend.
Sie meinen mit anderen Menschen vermutlich Minderheiten, die ja auch in der Demokratie gerade geschützt werden müssen?
Ja, natürlich Menschen, die schwächer sind, die ärmer sind, die nicht in Deutschland geboren sind, die aus unterschiedlichsten Gründen in Deutschland Zuflucht suchen, aber eben auch im Land Menschen, die für andere Demokratieverständnisse oder für eine liberalere Gesellschaft, eine buntere Gesellschaft eintreten, die sind ja zunehmend unter Druck und werden mit so einer autoritär-nationalistischen Abwehr im Grunde niedergemacht und diffamiert. Und das führt generell zu einer höchst gewaltsameren politischen Auseinandersetzungen auf der sprachlichen Ebene, aber eben auch auf der reellen Ebene, wie wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben.
Vielleicht braucht es ja neue Aufbrüche. Sie schreiben ja von gleich 1000 Aufbrüchen, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Welche Aufbrüche, welche Erneuerungen, welche Impulse bräuchte es jetzt in diesem Jahr 2024?
Nun ja, meine Metapher, die bezieht sich ja auf eine konkrete historische Situation, nämlich die Zeit um 89-90, in der in Ostdeutschland, aber auch nicht nur dort, sondern auch in Westdeutschland, ja durch den Mauerfall und diesen plötzlichen Fall des SED-Regimes wie so eine Art Ideenhorizont sich eröffnete und Menschen alltäglich damit befasst waren, was Demokratie im Großen und im Kleinen bedeutet oder bedeuten sollte und wie sie aussehen sollte. Und das Anliegen meines Buches war zunächst einmal erst sichtbar zu machen, dass es diese vielfältige, vielstimmige, auch manchmal skurrile Demokratie-Ideengeschichte gibt und dass diese in Ostdeutschland nicht erst 89 begann, sondern dass es in der DDR, die sich Deutsche Demokratische Republik nannte, also einen Bezug auf die Demokratie im Namen hatte und in der Propaganda, in der Staatsidee sozusagen immer mit sich hertrug, dass das eine Vorgeschichte ist, die man für die Frage nach der politischen Kultur Ostdeutschlands und wie diese eben dann auch in die Berliner Republik hineinwirkt, immer mitdenken sollte und die bis heute eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und zu wenig erforscht war.
Was ist das für eine demokratische Kultur, die von damals stand, sozusagen von unten, wenn man so will? Ich meine, die Menschen haben ja in einem autoritären Staat gelebt und haben eben trotzdem versucht, von unten sich auf irgendeine Weise zu beteiligen. So verstehe ich Ihr Buch ja auch. Was ist das für eine Kultur? Inwieweit kann man die heute nutzen? Ich meine, diese Generation von damals ist ja inzwischen auch schon zum Teil in Pension oder hat es vielleicht weitergegeben an die Kinder und an die Enkelkinder?
Es geht ja darum, sichtbar zu machen, welche Demokratiefantasie, welche Energie es damals gegeben hat. Und natürlich war das eine Selbstbefreiung einer Gesellschaft am Ende und ein Möglichkeitsraum, der entstanden ist, wo Menschen sehr unterschiedlicher Couleur, sehr unterschiedlicher Herkunft und Bildung und regionalen Prägungen sich Gedanken gemacht haben, was das große Ganze bedeutet, was die Republik bedeuten kann. Und zunächst ja auch gar nicht unbedingt die Abschaffung der DDR als Republik, sondern da ging es auch lange um erstmal Alternativen. Und dass das in so einer Einparteienherrschaft, ja, wo die SED sich alleinherrschend geriert hat, erstmal als Gegenmodell die Basisdemokratie, das zentrale Narrativ war, die zentrale Idee und nicht etwa die repräsentative Demokratie, hat auch eine gewisse historische Logik. Was das dann bedeutet für die Zeit danach, versuche ich in dem Buch nachzuzeichnen. Es ist zwiespältig. Ja. Einerseits haben sich sehr, sehr viele Ostdeutsche sehr gut in der Berliner Republik zurechtgefunden und sind Kanzlerin und Bundespräsident geworden und sehr konstruktiv, also in diese repräsentative Demokratie, die hineingewachsen. Aber andererseits, glaube ich, sind auch einige dieser Vorstellungen im Grunde auf der Straße liegen geblieben, so ein bisschen auch hilflos und sicher auch mit Enttäuschung und Frustration verbunden und so ganz spezifische Vorstellungen davon, was das Volk ist, was ein vermeintlich einheitliches Volksinteresse ist, wie das vertreten werden sollte. Da liegt, glaube ich, ein Nährboden für das, was Populismus, insbesondere auch Rechtspopulismus, heute in Ostdeutschland zu mobilisieren weiß.
Was ist denn Ihr Lieblingsaufbruch von diesen 1000 Aufbrüchen?
Ich finde die 93%, die über 93%, die im März 1990 zu den Volkskammerwahlen gegangen sind und in großer Mehrheit die Parteien gewählt haben, die recht zügig die bundesrepublikanische Ordnung übernehmen wollten, die finde ich jetzt in dem Zusammenhang hervorhebenswert, weil sie zeigen, welche hohe Ausstrahlung auch das Grundgesetz hatte damals schon, auch wie bekannt es war, was Demokratie aller Westen sozusagen bedeutete. Und darunter findet sich dann eine Vielzahl auch von Reformideen und Vorschlägen, wie man also mehr Bürgerbeteiligung mit in diese Grundgesetzordnung hineinbringen könnte. Wolfgang Thierse steht da dafür. Es gab eine Kommission, in der das lebendig diskutiert worden ist, dass man doch ein bisschen was aus dieser revolutionären Energie mit aufnehmen sollte. Das ist damals an politischen Mehrheiten gescheitert. Ist aber Teil unserer Geschichte und darin sehe ich auch erstmal nur meine Aufgabe, diese Aufbrüche in ihrer unterschiedlichen Art und Wirkung sichtbar zu machen.
Daran wurde ja kürzlich auch erinnert, als es um 75 Jahre Grundgesetz ging, über die Initiativen eben in den 90er Jahren, da genau. Den Osten noch stärker einzubeziehen. Christina Marina, noch eine abschließende Frage zu Ihnen persönlich. Sie sind in Frankfurt-Oder geboren, sind im Osten groß geworden, bringen also eine Ostbiografie mit. Wie persönlich ist dieses Buch für Sie?
Nun, im Laufe des Schreibens ist mir dann immer bewusster geworden, dass das ein persönliches Buch ist, weil es natürlich meine eigene Zeitgeschichte betrifft und weil ich glaube, die Art und Weise, wie ich an die Quellen herangegangen bin, insbesondere die ostdeutschen Quellen, doch auch immer ein bisschen resoniert hat, was in meinem, da war eine Resonanz zu dem, was ich in meinem Elternhaus in meiner Jugend, ich war 14, als die, 13, 14, als die Mauer fiel, diskutiert worden ist. Und das war immer ein sehr innerdeutsches Gespräch, weil wir viel Kontakte zu Westverwandten hatten und ich in einem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass das ein unfreies Land ist, in dem ich aufgewachsen, geboren und aufgewachsen bin und trotzdem aber zu Hause das Gefühl hatte, ich kann mich frei äußern in dem Rahmen, den es zu Hause gab. Und diese Erfahrung der Unfreiheit, auch der Unmündigkeit im öffentlichen Raum, die ich auch in dem Buch beschreibe und den Übergang dann auch in eine plurale Ordnung, da erzähle ich sicher auch einen Teil meiner eigenen familiären Geschichte und meiner eigenen Sozialisation, ohne dass das überhaupt nicht bewusst Anliegen war des Buches. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass das mir sehr, sehr nah ist, ja.
Für dieses Buch haben Sie ebenfalls den Deutschen Sachbuchpreis bekommen, heute Abend verliehen in der Elbphilharmonie in Hamburg, wo wir Sie gerade erwischt haben. Christina Morina, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, wünsche Ihnen noch schönes, vielleicht langes Feiern, morgen genug Zeit zum Ausschlafen und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, herzlichen Dank.
Danke.
Guten Abend, ja, wiederhören.